Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest mit meiner Stimme, meiner Performance, schau herzlich gern auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ja, schau dich dort gerne um. Sie ist vor wenigen Wochen umgestellt, also ich habe sie komplett neu designen, neu anlegen lassen. Es gibt neue Fotos. Also selbst wenn du meine Seite kennst, schau dort gerne mal vorbei. Dort darfst du natürlich auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Dort wirst du über alle meine zukünftigen Tätigkeiten informiert, auch über die zukünftigen Podcast-Folgen. In diesem Podcast hier und heute spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Und ich bekomme auch immer wieder gespiegelt, das ist das Besondere an diesem Podcast. Und das ist auch das, was mich persönlich immer am meisten interessiert hat. Wie ticken denn Menschen? Warum machen sie das, was sie machen? Und ich freue mich sehr, dass es eben auch viele HörerInnen dort draußen gibt, die das einem auch interessiert, die mir dann sagen, Mensch, Irene, du fragst die Fragen, die ich mich nie zu fragen getraut habe. Oder sie sagen mir, du, ich habe mit den und den KollegInnen auch schon gearbeitet, aber durch deinen Podcast habe ich sie endlich kennengelernt. Ja, das berührt mich zutiefst. Und ich habe ja auch begonnen, ein paar, ich nenne sie ja Deep Dive-Folgen auf Patreon zu veröffentlichen, weil ich das Gefühl habe, dass wir dann noch tiefer gehen als hier, auf dieser schönen Plattform hier, Podcast Neue Musik Leben. Es ist aber auch eine Möglichkeit für euch, mir sozusagen auch, ja, finanziell Danke zu sagen. Ich freue mich natürlich über jeden und jede, die sagt, ja, ich kaufe mal so eine andere Folge, guck mal, wie die ist. Mit Moritz Egger, Silke Eichhorn und Holger Falk. Es gibt auch eine über Astrid Schmeling und ich bin auch dabei, eine Solo-Folge für euch einzusprechen, die auch ganz besonders wird. Ich bin auch sehr, sehr happy, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. Ja, und in der heutigen Folge spreche ich mit einem ganz wunderbaren Sänger, Otto Katzermeier, ein Bassist, der ja wirklich mit allen Komponistinnen, die wir so kennen, gearbeitet hat. Und ich habe das Gespräch mit ihm sehr, sehr genossen. Also nun für euch das Gespräch mit Otto Katzermeier.
Hallo, lieber Otto, lieber Otto Katzermeier. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ich möchte mit der Frage starten, wie bist du zur neuen experimentellen Musik gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Ja, siehst du, ich hätte mich besser auf die Fragen vorbereiten sollen. ja, man kann es sogar tatsächlich genau benennen, als ich, es gibt eigentlich zwei, der Anfang sind eigentlich wirklich zwei sehr lustige kleine Schlüsselerlebnisse. Das, als ich 12 Jahre alt war, hat eines Tages unsere Musiklehrerin ganz aufgeregt, ganz außer sich den Musikunterricht damit begonnen, dass sie sagte, es ist eine große Künstlerin unter uns in dieser Klasse, eine Komponistin ist in dieser Klasse. Und sie war ganz außer sich. Und ich dachte mir, was denn? Wer soll denn das bitte sein? Ich kenne ja alle. Und dann setzte sie sich ans Klavier und spielte ein unglaubliches Werk vor. Und ich dachte mir, von wem, was ist denn das? Ich war ganz platt. Und dann sagte sie, ja, das Mädchen so und so. Und die schaute irgendwie nur und wusste von nichts. Und dann stellte sich raus, also wir hatten als Hausaufgabe, wir sollten einen Rhythmus schreiben mit Viertelnoten, Achtelnoten, Triolen und womöglich gar noch Sechzehntel, eine Zeile, einen Rhythmus schreiben. Die Hausaufgabe habe ich nicht gemacht, weil ich eh eine Einzelmusik hatte und die war immer freiwillig und ging nur darum, dass man die Note aufbessert. Das hat in mir jedenfalls ausgelöst, dass hier angeblich eine große Komponistin sein soll, die einfach nur aus Versehen hat, das war's, auf zwei Notenzeilen den Rhythmus verteilt hatte, weil sie einen Tintenklecks gemacht hatte. Und dann dachte ich mir, nee, so geht es nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, ich schreibe jetzt was für drei Instrumente. Und daraus wurde ein Stück für ein siebenseitiges Stück für drei Instrumente. Einfach nur so, mit möglichst vielen komplizierten Rhythmen und Septolen und was weiß ich, der Himmel was. Und das habe ich dann am nächsten Morgen in den Briefkastenschlitz des Musiksaals geworfen. Und ein paar Stunden später, ich saß gerade im Mathematikunterricht, kam Frau Schrautzer, die liebe Frau Schrautzer, Gott sei ihrer Seele gnädig, kam blass, kreideblass in den Unterricht und ging zum Mathematiklehrer, tuschelte ihm was zu und der sagte, Otto, du bist für heute befreit, geh bitte mit Frau Schrautzer mit. Und ich folgte Frau Schrautzer in den Musiksaal, die kein Wort zu mir sprach und mich an der Hand hinter sich herzog. Und ich hatte Todesangst. Ich wusste, jetzt ist es vorbei. Ich wusste, es ist ganz schlimm. Ich hatte Todesangst. Und dann gingen wir zum Klavier und da stand meine Komposition. Und sie sagt, weißt du, was du da getan hast? Naja, dann hat sie mir dieses Ding vorgespielt. Und das war ziemlich strange für mich, das zu hören, weil ich hatte mir gar nicht so große Gedanken gemacht und habe das gehört und ich kann das heute noch spüren, dass ich, also das war irgendwie überwältigend, gar nicht positiv überwältigend, auch nicht negativ, es war irgendwie, es hat irgendwas mit mir gemacht. Naja, daraufhin hat Frau Schrautzer gesagt, so, wir müssen hier was mit dir machen, du bist so begabt und naja. Und dann wurde dieses Stück dann auch uraufgeführt im Schulkonzert und so weiter und ich, von diesem Tag an habe ich dann angefangen, jeden Tag einfach Noten zu schreiben, komponieren, habe ich gar nicht gedacht. Ein paar Wochen, das war das erste, also das erste kleine Erweckungserlebnis. Und ein paar Wochen nach diesem, sagen wir, Vorfall, spielte uns Frau Schrautzer Ausschnitte aus Visions de la Main von Olivier Messiaen vor. Sowas hatte ich noch nie gehört. Ich kannte keine zeitgenössische Musik. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und die spielte uns das vor und ich dachte mir, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja nur, da klimpert jemand auf dem, wahllos. Ich war so empört und meine Empörung legte sich nicht. Über Tage hat sich das nicht gelegt. Und dann habe ich mein ganzes Taschengeld zusammengekramt mit 12 Jahren damals, bin in die Stadt gefahren, habe mir die Schallplatte gekauft. Und dann habe ich wirklich wochenlang jeden Tag diese Schallplatte gehört. Und ich habe dann irgendwann begriffen, dass es keine Wut war, sondern dass es mich so tief berührt hatte, dass ich dieses Gefühl gar nicht kannte. Das war, und dann fing ich an, damit zu experimentieren. Dann kam recht bald, und das war dann wirklich entscheidend für mein Leben, die Uraufführung von Reimanns Lier in München, da war ich 14. Das habe ich gehört und das ist, ja, ich halte es bis heute für das größte Opernwerk unserer Zeit. Und in der Zwischenzeit habe ich Albert Reimann gut kennengelernt, durfte eine seiner Opern auch dann mal inszenieren und auch singen und so weiter. Letzte Woche war ich auf seiner Beerdigung. Das war auch sehr schön, da Abschied nehmen zu können. Aber das war so der Einstieg eigentlich, diese drei Dinge. Also zuerst wurde ich selbst aktiviert, ohne überhaupt zu wissen, worum es geht. Und dann kam Messiaen und dann kam Reimann. Und so Messiaen-Reimann ist auch so diese Achse, die für mich heute noch, ja, die für mich heute noch, ja, was heißt für mich? Das sind einfach zwei der größten Komponisten aller Zeiten, würde ich sagen.
Also was ich jetzt ganz spannend finde, ist auch dieses Erlebnis mit Messiaen, weil ich hatte auch so einen Musiklehrer, der sehr fortschrittlich war und mit uns auch neue Musik gemacht hat. Und ich weiß, dass der uns John Cage, so präpariertes Klavier gezeigt hat, Gesang der Jünglinge, Stockhausen und auch die Berio-Sequenzer. Und bei der Berio-Sequenzer weiß ich noch, war ich einerseits total entsetzt und dachte, boah, die macht ihre Stimme kaputt. Irgendwie mit 14 saß ich da. Und gleichzeitig gab es so eine kleine Stimme, die sagte, du wirst dieses Stück irgendwann singen. Was natürlich eingetreten ist. Aber damals dachte ich, Aber jetzt hast du so viel auch darüber gesprochen, dass du komponiert hast. Wie bist du dann zum Singen gekommen?
Also ich wollte definitiv, also für mich war damals dann sofort klar, ich will Komponist werden, Punkt. Aber ich komme aus allereinfachsten Verhältnissen und also aus wunderschönen Verhältnissen, weil ich eine unglaublich liebevolle, wundervolle Eltern habe, aber kein Geld und kein großes akademisches Haus. Ich wollte schon als Zweijähriger, immer wenn Klavier im Radio war, habe ich immer gesagt, ich will Klavier spielen, aber dafür war das Geld nicht da oder auch kein Bewusstsein da. Und dann bekam ich mit 6 eine Blockflöte, das war alles. Und da habe ich dann auch gleich für Furore gesorgt, weil es immer hieß, ja, also das Kind muss gefördert werden. Meine Eltern haben immer gesagt, naja, ist ein normaler Junge, 2-mal die Kirche im Dorf lassen. Und als dann dieses Erweckungserlebnis war, von dem ich gerade sprach, da war dann für mich endgültig klar, also Musiker ist ganz klar und komponieren. für Klavier, ja, dann war immer, stand immer noch nicht Klavier zur Diskussion. Dann immerhin wurde eine Querflöte angeschafft, das war schon mal was. Und nach einem halben Jahr Querflötenunterricht, da war ich dann immer noch 14, sagte meine Lehrerin, du, das hat so gar keinen Sinn mit uns, du hast alle anderen überholt, du solltest jetzt gleich anfangen, Querflöte zu studieren. Dann habe ich meinem Querflötenlehrer, dann habe ich ihrem Lehrer, dem Dr. Gärtner am Konservatorium in München, vorgespielt. Und der sagte, naja, also, der Junge ist sehr begabt, das ist ja alles toll, aber also jetzt hier gleich mal Musik studieren und das geht ja gar nicht. Und dafür bist du noch lange nicht weit genug. Jetzt bleibst du mal noch ein paar Jahre bei der Charlotte und dann wird es schon. Und auch hier wurde meine Trotzreaktion ausgelöst. Ich habe mir Anmeldeformular für das Konservatorium geholt, habe mir die ganzen Noten gekauft. Und auch da war es dann lustig, weil solche Noten hatte ich auch noch nie gesehen. Henze, Sonatine oder irgendwelche Etüden. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Also ich bin schon, als ich zum ersten Mal eine Händel-Sonate sah, dachte ich schon, wie soll das denn gehen? Und ich hatte nur 3 Monate Zeit. Wurscht auch. Ich habe es gemacht, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann mit 14 angefangen, Querflöte zu studieren. Neben der Schule, was bewirkt hat, dass ich in der Schule noch schlechter wurde, als ich eh schon war. Weil ich leider, leider damals zu blöd war zu kapieren, was für eine tolle Chance Schule eigentlich gewesen wäre. Aber das habe ich erst jetzt kapiert. Jetzt hilft es nicht mehr. Ja. Und so bin ich also zur Querflöte gekommen. Ich habe das Instrument eigentlich nie wirklich besonders gemocht, aber das war mein einziges Medium. Und das war für mich klar, das wird mein Sprung zur Komposition. Und dann sagte jeder, vergiss das mit der Komposition und du bist so gut als Flötist. Und dann ging das so dahin. Und dann immer noch, also 14, das scheint ein ereignisreiches Jahr gewesen zu sein, bin ich dann zufällig an eine Gesangslehrerin gekommen. Ich habe gehört, andere Kommilitonen hatten Gesangsunterricht. Das waren die Schulmusiker. Ich hatte Musikreife, glaube ich, hieß das, studiert. Da hatte man das nicht und ich wollte das auch und habe der vorgesungen. Und dachte mir, ich will auch singen. Und dann, um es kurz zu machen, weil sonst, du siehst, ich quatsch eh alles viel zu ausführlich, die hat dann gemerkt, dass da was zu holen ist, im besten Sinne, und hat mich dann ab sofort unterrichtet. Ich bin dann 3-mal pro Woche zum Gesangsunterricht gegangen. Ich habe erst, lustige kleine Nebengeschichte, ich habe erst, ich glaube, 10 Jahre später, als ich mit dem Studium schon längst fertig war, kapiert, dass niemand diesen Gesangsunterricht je bezahlt hat. Weil der war ja gar nicht in meinem Studium integriert. Und also ich war bei ihr, dann habe ich irgendwann mit 19 habe ich mein Examen, habe dann Querflöte mit 18 mein Studium abgeschlossen, habe dann, mein Gesangsstudium ging dann nochmal 1-2 Jahre, hatte das parallel gemacht bin dann weiterhin zu ihr und habe immer dann privat meinen Unterricht bezahlt. Und irgendwann mal sagte ich, Frau Schotzer, wer hat denn eigentlich damals, ich war gar kein Schulmusiker. Und dann sagt sie, ach, das ist schon gut so. Also die hat mich wirklich, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre lang unterrichtet, ohne auch nur mal zu sagen, weißt du, das kostet eigentlich was. Also es ist unfassbar, berührt mich heute noch, diese Geschichte. Und so war ich dann also plötzlich Sänger. Und das Singen hat mich dann schon sehr gefangen genommen. Und das ging ja dann alles sehr schnell. Aber eigentlich hätte ich immer komponieren wollen, habe auch immer komponiert, habe aber nie den Arsch in der Hose gehabt, auch mal jemandem was zu zeigen. Als ich dann diese Karriere im zeitgenössischen Bereich gemacht habe, habe ich das immer wieder auch mal Leuten erzählt. Und dann haben Leute wie, was weiß ich, Schirino oder Beat Furrer oder Reimann oder wie sie alle heißen, haben gesagt, ja Mensch, bring doch mal was mit, zeig mir doch mal was von dir. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe mich wirklich nicht getraut. Und ich sitze auch zurzeit gerade wieder. Ich schreibe gerade ein größeres Werk. Und jetzt werde ich dann bald 60. Mal schauen, ob ich noch zu Lebzeiten mich traue, mal jemandem was zu zeigen oder ob das dann alles erst irgendwie bei meiner Nachlassverwaltung irgendwie
zu sehen. Das hier preisgegeben. Alle, die zuhören, wissen jetzt, dass du noch irgendwas in der Schublade hast und werden wahrscheinlich super neugierig sein, ja, was genau dieser grandiose Sänger Otto Katzermeier noch so drauf hat. Wow. Genau, ja, also das heißt, so bis, ja.
Ja, ich finde, das liegt alles sehr nah beieinander. Das ist so, ich bin so ein bisschen, also wenn man böse wäre, könnte man sagen, Hans Dampf in allen Gassen. Also ich denke immer, ja, ich bin Sänger, das ist halt mehr oder weniger zufällig so geworden. Also ich habe ein Medium gesucht, für Klavier war es dann schon zu spät. Das habe ich dann natürlich im Nebenfach studiert, aber dafür war es zu spät. Gesang wurde es, da hatte ich das Glück, dass ich eine gute Stimme wohl habe, die Gott sei Dank heute auch immer noch gut hält. Aber eigentlich geht es um, ich würde sagen, ich bin Künstler. Und es ist auch, ich mache ja auch viele andere Dinge. Also ich habe jetzt auch mehrere Inszenierungen gemacht, mache selbst Bühnenbild, mache selbst Kostüm, mache selbst Video. Oder ich male, ich habe schon mehrere Ausstellungen mit meinen Bildern gemacht. Und wie gut oder wie schlecht das alles ist, das sollen andere Leute beurteilen. Aber ich muss mich einfach immer ausdrücken. Und als Sänger ist es ja so, dass man singt einen Text, den jemand anderer geschrieben hat und eine Musik, die jemand anderer geschrieben hat. Und jemand anders sagt einem, wie man das zu spielen hat, was man spielt. Und jemand anderer zieht dich an und jemand anderer sagt dir, wie du das zu singen hast. Und das ist, also man ist irgendwie sehr fremdbestimmt eigentlich und man reproduziert, wenn man Glück hat, wundervolle Werke und wenn man Glück hat, hat man tolle Regisseure, Dirigenten und so weiter. Das ist alles ganz toll, aber man ist nicht selbst derjenige, der das erfindet und der sich selbst ausdrückt. Und das war für mich immer mein ganzes Leben ganz, ganz wichtig. Sobald ich auch nur ein bisschen frei habe, stürze ich mich sofort drauf, selbst was zu machen. Also malen, schreiben. Oder ich habe vor ein paar Jahren, 2019, habe ich für die Salzburger Osterfestspiele ein Libretto geschrieben für die Oper Therese von Philipp Mainz. Und dann selbst auch noch die männliche Hauptrolle gesungen. Das war sehr lustig, den eigenen Text zu singen. Das war sehr lustig. Also ich muss mich immer äußern, künstlerisch und die Art der Äußerung, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdiene, ist singen.
Genau, darüber möchte ich ja noch ein bisschen mehr mit dir sprechen, weil du einfach unglaublich viel Erfahrung hast. Welche Bedeutung hat dann Stimme und Singen in deinem Leben jetzt? Ich meine, wenn du jetzt schon verraten hast, dass du so ein neugieriger Mensch bist.
Welche Bedeutung? Ja, das ist natürlich, mein Sängersein ist, das nimmt einen dann, behaupte ich, also ist meine Erfahrung, das nimmt einen dann schon zu mindestens 100% in Anspruch. Also das ist ein Hochleistungssport. Und es sind ja verschiedene Ebenen, also der Sängerberuf, du weißt es, aber wenn ich, also jetzt für all die, die vielleicht hört ja auch jemand zu, der selbst nicht professioneller Sänger ist, das sind ja so viele verschiedene Ebenen, auf denen man arbeiten muss. Zum einen ist es wirklich dieser Sport, also der Umgang mit dem Körper, mit der Stimme. Wie geht Singen? Das ist ein dieser rein technische Vorgang, der höchst anspruchsvoll ist und der auch nie der Prozess des Singenlernens ist ja auch nie, du weißt es, nie zu Ende. Du hast irgendwann schließt du dein Studium ab und irgendwann fängst du an, tolle Rollen zu singen, alles recht und schön. Gut beraten, wer immer einen Lehrer, einen Coach, einen Mentor hat, der einem immer wieder sagt, schau mal hier so und da aufpassen. Ich betreue auch selbst junge Sänger. Bin immer froh, wenn sie zu mir kommen, bevor das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, bevor die ganz großen Stimmprobleme sind. Aber meistens ist es ein bisschen später, bis die Leute mal kommen. Also das ist diese Arbeit. Wenn man da mal richtig eingestiegen ist in dieses Sängersein, dann ist das ja so eine fast tägliche Arbeit. Gar nicht vielleicht wie bei einem Instrumentalisten, der 5, 6, 7 Stunden am Tag üben muss. So ist es ja nicht, aber es ist eine sehr fokussierte Arbeit am Körper, die immer weitergeht. Ich würde sagen, bei mir jetzt, ich habe viele Gesangslehrer gehabt, überall, bin mal 2 Jahre lang immer wieder nach Bulgarien geflogen zu dem Lehrer und bin sonst wohin. Man sucht ja auch immer nach dem Lehrer, der dir weiterhelfen kann. Und dann habe ich mit Mitte, Ende 40, habe ich dann eine Lehrerin gefunden, die mich dann auf die Spur gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und jetzt in 2 Monaten werde ich 60. Jetzt seit 5, 6 Jahren ungefähr habe ich das Gefühl, so jetzt bin ich da angekommen, wo ich immer sein wollte. Jetzt singe ich so, wie ich singen wollte. Jetzt macht meine Stimme, was ich will und nicht ich, was meine Stimme will. Und ich kann wählen, wie ich etwas gestalten will. Ich kann selbst, wenn ich sage, da will ich Piano singen, da will ich Forte singen, dann tue ich es, weil ich das jetzt herstellen kann. Aber der Prozess war wirklich, das sind dann 20, 30, 40 Jahre, die du lernst. Und dennoch muss ich natürlich jeden Tag da weiter dran arbeiten und mich auch weiter kontrollieren lassen. Das ist die rein körperliche Ebene. Dann natürlich musst du dich mit der Musik oder darfst du dich mit der Musik, mit den Texten auseinandersetzen. Das heißt, neue Stücke lesen, lernen, kennenlernen, dann zu versuchen, diese Musik, diese Inhalte auf den eigenen Körper zu übertragen, was ja dann gerade in der zeitgenössischen Musik vielleicht ein besonders schwieriger Vorgang ist, vielleicht auch nicht. Also mal schauen, ob wir da noch dazu kommen. Also das nimmt einen schon alles sehr in Anspruch. Und dann kommt dazu, gerade wenn man Oper macht, dass man natürlich sehr viel Zeit für die szenischen Einstudierungen braucht. Eine Opernprobenzeit ist 4 bis 6 Wochen, wo man 2-mal am Tag 3 bis 4 Stunden auf der Probebühne steht, sich davor selbst aufwärmt und so weiter. Also das ist körperlich und also physisch und psychisch eine große Anstrengung, eine sehr große Anstrengung dazu kommen. Dann, wenn man freiberuflich ist und endlich das hat, was man immer wollte, nämlich international zu arbeiten, was immer so toll klingt. In Wirklichkeit heißt es einfach nur Koffer einpacken, Koffer auspacken, Flughafen, Hotel. Also, und dann denkt man sich, oh, ich würde so gerne zu Hause auf dem Sofa hocken. Aber also man ist dann, ob man will oder nicht, komplett drin und ist zu 100% von diesem Sängerberuf gefangen genommen und ohne das zu merken. Ich habe erst jetzt in der Corona-Zeit zum ersten Mal so richtig gemerkt, wie sehr das doch Besitz von einem ergriffen hat und was dann auch passiert, wenn man dann mal für Monate, nicht jetzt mal 2 Monate keinen Job hat oder 2 Monate Urlaub macht oder sowas, sondern wenn man wirklich 3, 4, 5, 6, 7 Monate nicht mehr trainiert und dann versucht, wieder zu singen und sich denkt, wie ging das gleich wieder, wenn die Stimme das einfach nicht mehr hergibt, was vorher selbstverständlich war. Und also ich habe zum Beispiel auch, du hast mich gehört mit Quaderno di Strada von Salvatore Sciarrino, das ist so ein Stück, was ich so eigentlich in der Tasche habe. Das ist für mich, ja, da fühle ich mich ganz pudelwohl. Das habe ich auf der ganzen Welt zigmal gesungen. Als ich das in der Corona-Zeit zum ersten Mal nach einem Jahr nicht singen wieder gemacht habe, ich habe dann so 3 Wochen vorher angefangen zu üben und es ging überhaupt nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht mehr singen. Und ich habe einen richtigen Schock gekriegt, weil ich dachte, wie, ich kann das nicht mehr singen. Also es ging einfach nicht mehr. Und dann habe ich also erst die erste Woche wie bekloppt, wie mit einem Schnitzelklopfer auf meiner Stimme rumgehauen, in der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Erstaunlicherweise wurde es nicht besser. Und dann bin ich so mit mir umgegangen, wie ich mit meinen Studenten umgehen würde, nämlich ganz systematisch in kleinen Schritten, sehr genau, filigran arbeitend und habe es dann gerade so geschafft. Weißt du, das war Salzburger Festspiele 2020. Habe es gerade so geschafft zum Konzert, so auf 70-80% Leistung zu kommen. Also so richtig 100%ig zufrieden war ich da noch nicht. Und aber das ist eben sehr faszinierend. Also da merkt man, wie sehr man von diesem, also wie sehr dieses Singen zum Leben gehört, dass man einfach jeden Tag so in dieser Gesamtspannung auch bleibt. Und wenn man die mal komplett verlässt, dann wird es schwer. Haben mir auch viele Kollegen erzählt oder hast du sicher auch schon von anderen gehört, dass Corona da uns manchen einen kleinen Schreck eingejagt hat, nicht nur den existenziellen, weil wir keine Arbeit mehr hatten, sondern danach wieder, wie kriege ich jetzt meine Stimme wieder her? Und spannende Erfahrung.
Du hast jetzt viele sehr interessante Sachen angesprochen. Corona lief für mich stimmig eigentlich ganz gut, aber es war tatsächlich so, als dieser erste große Lockdown kam, wo ich natürlich auch irgendwie vollkommen unter Schock stand und nicht wusste, keiner wusste ja, wie lange das jetzt dauert und so. Aber es war dieses, okay, egal wie lange das dauert, wenn du danach noch Sängerin sein möchtest, musst du jeden Tag üben. Und ich war dann halt nicht motiviert, irgendwas zu üben, was abgesagt wurde, wo ja erstmal man nichts wusste. Ich habe dann witzigerweise, also sonst singe ich ja auch sehr, sehr viel neue Musik, aber ich habe dann meine ganzen Mozart- und Händel-Arien wieder ausgekramt und das war total schön.
Ja.
Und von daher, das ging ganz gut. Was ich eher interessant fand, war, also irgendwie gab es dann irgendwann Projekte oder manche Kirchen oder Streams oder keine Ahnung. Aber ich fand das dann, als das so ein bisschen wieder losging, dann hatte ich vielleicht, keine Ahnung, mal eine Reise irgendwo hin. Und ich fand das Reisen dann nach so vielen Monaten des Nichtreisens, also selbst wenn es noch nicht mal eine große Reise mit Koffer war, sondern irgendwie nur so ein bisschen mit Rucksack, das kam mir so beschwerlich vor, wo ich so dachte, das macht mich fertig. Aber komischerweise diese Ruhe, die wir auch hatten, ich fand, die war viel schneller wieder weg. Also ich habe gesagt, da bewahre ich mir was von und dann ist man wieder, ah, da geht's jetzt hin und da geht's hin. Was ich auch ganz schön finde, auch, dass du da so offen sprichst. Also ja, ich finde, Singen ist ein sehr komplexer, vielleicht auch sehr schwieriger Vorgang. Und die Frage ist halt, ne, wann kann man wirklich das ausdrücken, was man möchte? Und ich glaube auch, dass das eine ganze Weile dauern kann oder eben je nachdem, wie sich Sachen fügen. Und ich glaube, es ist gut, es hier auch so anzusprechen, weil ich glaube, gerade als Sänger ist man ja oft auch ungeduldig. Man will ja irgendwie und ist ja irgendwie heiß, dies und das zu singen. Und man kann ja nicht den Körper übergehen. Also selbst wenn ich im Kopf alles check, wenn der Körper die Stimme das nicht macht, geht's halt nicht, ne? Und den dritten Punkt finde ich auch immer faszinierend, dass ich auch weiß, dass die meisten Sänger, und mich eingeschlossen, so eine Person oder ein, zwei Personen ihres Vertrauens haben, wo wir immer mal hingehen, selbst wenn es vielleicht nur zweimal im Jahr ist. Und ich höre das nie von Instrumentalisten, ne? Also Top-Sportler haben auch alle einen Coach, ne? So weiß ich, Fußballliga und so. Und
Natürlich.
wir haben das und die anderen
Ja,
brauchen
also
es
die haben.
nicht.
Es ist sehr lustig, dass du das ansprichst, wenn du sagst Spitzensportler oder Topsportler. Die haben ja nicht nur das, die haben ja nicht nur ihren Trainer, die haben ihre persönlichen Physiotherapeuten, ihre persönlichen Psychotherapeuten, jedes Team. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen über das Psychologenteam, was die deutsche Damen-Beach-Volleyball-Mannschaft betreut. Und ich dachte mir so, wow. Also die Beachvolleyballmannschaft hat ein Team an Psychologen, von denen die betreut werden, vor dem Spiel, nach dem Spiel und so weiter. All das haben wir nicht. Und also wir können es theoretisch vielleicht ein bisschen haben, wenn wir uns dafür entscheiden. Man merkt manchmal gar nicht, was man alles braucht, bis man Probleme kriegt. Und ich sehe das immer wieder bei jungen Sängern. Ich erinnere mich auch selbst zum Beispiel als. Ich weiß noch, meine erste Opernproduktion, es war auch eine Uraufführung, lustigerweise, da war ich 20 oder sowas. Heilige Johanna der Schlachthöfe von Viktor Pfennigstein an der Oper in Augsburg. Und ich bin da mit wehenden Fahnen hin, habe mich wahnsinnig gefreut, war ein toller Regisseur, Wolf Sesemann, auch schon lange gestorben. Aber der, das war noch so alte Regisseursschule, der hat sehr viel mit Destruktion gearbeitet. Und der hat mich wie ein. Also er hat mich permanent nur zusammengeschissen, anders kann man es nicht sagen, und gedemütigt. Und es war ganz furchtbar. Und auch dann öffentlich in der BO, also Bühnenorchesterprobe, auf der Bühne vor Chor und Orchester ins Mikrofon gesprochen, Katzermeier, was war das für ein Scheiß, mach das nochmal, so geht es nicht. Solche Dinge. Wenn heute ein Regisseur so mit mir sprechen würde, was natürlich heute keiner mehr tut, wenn es einer tun würde, würde ich sagen, danke, auf Wiedersehen. Dann würde ich einfach von der Bühne gehen und würde mir meinen Teil denken. Es würde mich noch nicht mal verletzen, weil ich mir denke, du hast ein Problem, guter Mann oder gute Frau. Damals habe ich es nicht gemerkt und es hat mich komplett kaputt gemacht. Ich hatte Angst vor jeder Probe. Ich lag abends heulend im Bett und hatte Angst, Todesangst vor dem nächsten Tag. Diese Angst habe ich über 10 Jahre oder was, bis in meine Mit-30er, habe ich die nicht verloren. Also es blieb nicht so schlimm. Aber ich hatte immer Angst, wenn ich was spielen musste, wenn der Regisseur sagt, wir machen das so und so und dann weißt du nicht, wie es geht. Ja, klar, woher auch? Du musst es ja, dafür sind Proben da. Musst dich da hineinfinden. Also diese ganze Destruktion, mit der wir es oft zu tun haben, auch musikalisch. Wieso geht das nicht und schneller, höher? Du warst zu langsam, du warst zu schnell, du warst zu hoch, du warst zu tief. Da kommt nicht einer und betreut uns und hilft uns damit umzugehen. Und ich sehe das bei den jungen Sängern, zum einen die Kollegen, ich bin ja jetzt immer, natürlich sind, das könnten jetzt alles meine Kinder sein, die Leute, mit denen ich arbeite. Und dann auch erst recht die Sänger, die ich dann persönlich auch coache, dann verwende ich einen großen Teil meiner Zeit auch drauf, die auf diese Dinge vorzubereiten oder da zu unterstützen, dass sie mit diesen Dingen umgehen können. Weil wir uns ja selbst schon, wirklich gut werden wir nur, sagen wir mal so, wirklich gut werden wir nur, wenn wir extrem selbstkritisch sind und uns permanent selbst hinterfragen und nein, das war nicht gut genug, das muss ich nochmal üben, das muss ich verbessern, das muss ich verbessern. Und man kann seinem eigenen Perfektionismus nie gerecht werden. Das heißt, das haben wir ja selbst schon und jetzt kommt das von außen auch immer noch. Nein, zu hoch, zu tief, zu schnell. Und da wäre es wäre wirklich sinnvoll. Und so nach und nach entstehen ja jetzt Coaches, die psychologische Betreuung machen, die auch mit Entspannungstechniken arbeiten und mit Achtsamkeit und mit verschiedene Dinge kombinieren, von Alexander-Technik bis Shiatsu, weiß der Himmel. Es gibt ja so vieles und ich mache auch ganz, ganz bewusst viele Dinge, die mir helfen, immer wieder, wie soll ich sagen, wertschätzend mit mir selbst auch umzugehen. Weil man sehr oft immer nur sieht, was man alles gerade wieder nicht geleistet hat. Aber ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, mal wieder.
Ja, aber ich finde auch, dass sich da viel, viel tut. Also ich habe mich da ja auch schon mit einigen unserer Kolleginnen drüber unterhalten, dass ich auch das Gefühl habe, in meinem Gesangsunterricht ging es nur, dass es halt irgendwie funktioniert. Und es gibt jetzt zum Glück, oder du und ich ja auch, die, sage ich, ganzheitlicher arbeiten und auch wissen, wie wichtig die Psyche und das Ganze ist. Und ich kann mich selber auch an zwei Produktionen erinnern, die so konträr waren. Also bei der einen Produktion war es so, dass, ich glaube, der Dirigent hatte von Anfang an keinen Bock auf das Stück. Also das war schon der erste Fehler im Game. Und irgendwie, ich glaube, der ist auch mal irgendwo rausgeschmissen worden, dass der echt nicht so easy war. Aber wenn man jung ist, weiß man es nicht. Dann denkt man natürlich immer, ich bin der Fehler. Genau. Und der hat uns jede Probe eigentlich nur alle, egal wer, keiner konnte es ihm recht machen. Wir waren alle die letzten Loser. Und ich weiß auch, eigentlich hatte auch keiner Bock dann auf die Aufführung. Ne? Das hast du halt irgendwie durch.
Ja.
Und dann hatte ich auch mal die gegenteilige Erfahrung mit einem Dirigenten, mit einem Projekt, wo auch ein paar sehr, sehr schwierige Stücke drin waren. Und bei einem Stück, das waren vier so Einakter oder so, und bei einem haben die noch zu mir gesagt, also ich war da an einem Haus, ich war halt sozusagen die neue Musikexpertin und das andere waren Sänger vom Haus. Und bei einem Stück sagte der Dirigent, das kriegen wir nicht hin, das müssen wir aufnehmen und dann müssen wir irgendwie dazu spielen. Und dann habe ich natürlich so als neue Musiksängerin gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen, das ist total unfair der Komponistin gegenüber. Wir müssen das irgendwie einstudieren. Ich verstehe, es ist schwer, es ist fast nicht möglich, das irgendwie in den Kopf zu kriegen, aber das muss gehen. Und dann hat er sich von mir überzeugen lassen und gesagt, okay, Irene, wir probieren es. Und der hat so genial geprobt, also auch recht kleinteilig und so, dass wir es wirklich reingekriegt haben. Und immer positiv, immer positiv. Und dieses Stück war wirklich zum Auswendiglernen die Hölle. Und es war am Schluss richtig genial. Und auch eine der Sängerinnen vom Haus, muss ich sagen, die ist wirklich förmlich über sich hinausgewachsen in dieser Produktion. Das haben auch die von der Intendanz und so dann gesagt. Aber das war genau das Gegenteil, ne? Der hat einfach nicht locker gelassen und selbst, obwohl es fucking schwer war, immer, nee, wir können das, kriegen das jetzt hin.
Ja.
Und ich finde es gut, so wie du auch sagst, ne, wenn wir das auch mehr einfordern oder das dann auch können, weil ich finde das die besseren Arbeitsbedingungen, als immer. Wenn ich da irgendwo schlotternd vor irgendjemandem stehen muss und.
Natürlich, boah, immer. Nee. Also es ist. Also Destruktion, ich weiß nicht, wo Destruktion sinnvoll ist. Also in meinem Leben, mir hat es noch nie geholfen. Also wenn jemand gedacht hat, er pusht mich durch negative Energie. Es ist was anderes, dass man einen Ansporn kriegt, wie ich vorhin erzählt habe, was weiß ich. Also dass man denkt, das heißt der und der, der kann das aber ganz besonders toll. Und man sich denkt, dann sagt, das kann ich selber noch viel besser. Und dann strengt man sich besonders an. Das mag vielleicht sein, so ein kompetitiver Gedanke oder was, weiß ich nicht. Aber Destruktion, nee. Und in der Zwischenzeit würde ich es jetzt auch, es passiert mir auch Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe ja vorgestern hier auch wieder Premiere gehabt an der Staatsoper in Berlin und das war so, also das war jetzt besonders schön, weil das ganze Team, das sind ja immer Riesenteams, also natürlich zum einen die Sänger, aber dann das ganze musikalische Team, Dirigenten und Assistenten und Korrepetitoren und so weiter und das Regie-Team, es war einfach nur Peace and Harmony, es war toll. Das Stück unsagbar schwer für alle, aber alle waren wahnsinnig gut vorbereitet. Einer konnte es besser als der andere. Nur tolle Kollegen, alle motiviert. Wir haben jeden Tag so einen Spaß gehabt und danach Wir haben immer gesagt, komm, morgen gehen wir mal nach der Probe was essen zusammen. Und wir konnten einfach nicht. Wir sind wirklich aus allen vier, auf allen Vieren immer von der Probebühne gekrochen, weil es so anstrengend war. Und es ging gar nichts mehr. Also wirklich intensivste Arbeit, aber es war einfach nur schön. Und das Ergebnis ist auch wundervoll geworden. Und sowas, ich will eigentlich nur noch so arbeiten und habe jetzt auch eigentlich das Glück fast, ja, die Sängerkollegen, mit denen ist ja eigentlich immer positiv und immer, da gibt es ja, also diese Klischees von Konkurrenz oder so, die habe ich, also habe ich in meinem ganzen Sängerleben, jetzt sind es 40 Jahre, habe ich das 3, 4, 5 Mal erlebt, dass ich wirklich eine negative Konkurrenz gespürt habe, dass ein Kollege mich mobbt oder sowas. Das ist so, ja, also alle 10 Jahre einmal kann das schon passieren, das ist, finde ich, eine gute Bilanz. Ansonsten unter den Sängern untereinander ist es eigentlich immer schön. Die Dirigenten sind auch meistens konstruktiv. Und bei den RegisseurInnen, da kannst du halt Glück oder Pech haben. Die meint es dann auch nicht böse meistens, aber da gibt es dann oft Stress und den tut man sich dann halt an oder nicht. Und da habe ich jetzt als sehr, sehr alter Herr natürlich dann immer einen schönen Stand, dass ich dann immer liebevoll lächelnd sagen kann, bitte keine unangenehme Stimmung machen. Lasst uns bitte alle freundlich bleiben und konstruktiv bleiben. Und ich springe dann auch immer gleich für Kollegen, weil natürlich immer, es erwischt immer irgendwelche jungen Kollegen, die dann zusammengeschissen werden. Und wo ich mir denke, nee, bitte, das ist für mich selber dann auch unangenehm. Und ich sehe auch, was es mit den Leuten macht. Na, niemand wird besser, wenn man ihnen zusammenscheißt. Und da gehe ich dann schon mal zum Regisseur oder zur Regisseurin und sage, komm, sei doch da ein bisschen netter und gehe dann auch gern zu den jüngeren Kollegen und sage, ich spiele mich jetzt mal auf als der Papa hier, aber hör einfach nicht auf den Scheiß, wenn dir einer negativ kommt, weil das ist dem sein Problem und nicht deins. Und du musst hier nichts mehr können als das, was du kannst, weil für das, was du kannst, bist du hier und du musst einfach nur alles geben und jeden Tag das ein bisschen versuchen, besser umzusetzen, was du hier umsetzen sollst, aber du musst nicht das heute können, was du in der Premiere können musst. Also sei fleißig und gib alles, aber zieh dir nie den Schuh an, dich runtermachen zu lassen, von wem auch immer.
Genau, und du bist ja dann eben in diese zeitgenössische Musik reingekommen, singend. Und bei dir ist es ja sozusagen auch eine Weile her. Wie hast du das dann gelernt? Also diese ganzen Techniken, war das eher Learning by Doing oder haben dir die Komponistinnen geholfen? Weil, also selbst zu meiner Zeit war es ja noch so, dass ich habe gar nicht gewusst, wo ich hätte hingehen können. Ich habe alles eigentlich Learning by Doing gemacht. Aber wie war es bei dir?
Ja, Learning by Doing, ganz, ganz einfach. Es ist ja immer so, ja, also das Mais, ja, ich weiß auch nicht, vieles wird ja so schwer geredet und ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist halt anders. Aber ich meine, natürlich, ein Monteverdi ist anders als ein Mozart ist anders als ein Wagner oder ein Hugo Wolf ist anders als ein Franz Schubert und man muss sich den Dingen immer irgendwie nähern und schauen, wie geht diese Art von Musik. Eines wird einem leichter fallen, ein anderes nicht so leicht. Und dann wird es auch immer Dinge geben, die für einen einfach auch nicht richtig sind. Und drum ist, also natürlich, das Stimmfach ist die eine Sache, aber das nicht allein. Also ich habe zum Beispiel immer gemerkt, dass mir war immer klar, ich werde nie ein großer Verdi-Sänger. Das ist nicht, ich liebe diese Musik, aber ich habe diese Stilistik, die habe ich nicht in meinen Genen. Und ich habe oft Verdi Requiem gesungen oder solche Dinge. Da ist es überschaubar, da geht es. Aber ich habe gar nicht so das Bedürfnis gehabt, zu sagen, ah, ich will Philipp singen oder so. Weil es ist nicht, ja, würde ich theoretisch, hätte ich theoretisch schön gefunden, aber ist nicht meins. Hingegen bei Strauss oder Wagner, da fühle ich mich komplett zu Hause. Und da ist es dann eher diese körperliche Geschichte, wie trainiere ich mir das an? Aber das ist die Stilistik, die mir lag. Und in der zeitgenössischen Musik ist es auch so. Zum einen liegt es nicht jedem, nicht jeder Stil liegt einem. Und ansonsten muss man sich halt annähern. Und da ist die Frage, gehen wir mal davon aus, dass wir nur von Stücken sprechen, die auch nicht stimmfeindlich sind, weil es das natürlich auch gibt. Es gibt einfach auch schlechte KomponistInnen, die Dinge schreiben, oder vielleicht auch gute Komponisten sind, aber für die Stimme einfach so schreiben, dass es nicht gut ist. Ich habe immer wieder Stücke abgelehnt, auch tolle Stücke, was weiß ich, es gibt Werke von Xenakis oder von tolle Werke, wo man sich anhört, denkt man sich toll, dann schaut man sich es an und sagt, nee, also jetzt 20 Seiten lang auf irgendeinem hohen Ton rumbrüllen, das mache ich nicht, da tue ich mir weh. Offensichtlich kann man es auch so machen, dass man sich nicht weh tut, das kann man dann an anderen Kollegen sehen, aber da muss man trotzdem, es muss nicht jeder alles können. Einfach immer schauen, wie liegt mir das vielleicht oder liegt mir das nicht? Und dann, wenn man jetzt sowas wie Chiarino nimmt, um auf Chiarino jetzt wieder zurückzukommen, da ist es dann teilweise, jetzt gerade bei Quaderno oder so, da wird es dann wirklich extrem, weil es dann sehr virtuos ist. Da muss man sich einfach so ein bisschen durchprobieren. Aber letztlich würde ich sagen, ich habe als junger Sänger sehr viel Barockmusik gemacht und eigentlich über die Barockmusik oder die Erfahrung in der Barockmusik, also die sehr schnellen Koloraturen und dieses nicht sich in der Stimme baden, sondern sehr instrumental erstmal wirklich der Musik zu dienen und sich nicht selbst in den Vordergrund zu stellen mit seiner wahnsinnig tollen Stimme und seinem wahnsinnig tollen Ego, sondern erst wirklich diese Virtuosität zu erfüllen und dann im Idealfall das mit der eigenen Kunst und Persönlichkeit auszufüllen. Und bei Chiarino habe ich ganz vieles, so wie man am Instrument auch übt, also diese extrem schnellen Koloraturen, in denen teilweise Sprünge über anderthalb Oktaven sind, wo man sich denkt, kann ja nicht gehen, geht wunderbar, aber dann halt so wie früher auch am Klavier, ne? Metronom einstellen und wenn du auf Tempo 120 kommen willst, fang erstmal bei Tempo 60 an, ne? Finger für Finger und da machst du es halt auch so. Und wenn Techniken gefordert werden, von denen man nicht weiß, wie man sie hinkriegen soll, ja, ich habe einfach immer vorsichtig rumprobiert. Und wenn ich gemerkt habe, es gibt Dinge oder es geht um Dinge, die ich nicht, von denen ich sage, dass ich sie nicht leisten kann oder will, weil ich glaube, dass sie mir nicht gut tun, dann habe ich, das ist ja wieder das besonders Schöne an der zeitgenössischen Musik, den Dialog mit den Schöpfern des Werkes gesucht. Also zuletzt zum Beispiel bei Babylon von Kurt Wittmann, da habe ich den Tod gesungen und da wollte er ganz viele Geräusche, also ganz fürchterliche Dinge. Und ich wollte die Partie so gern singen, weil ich es so spannend fand, konnte es aber nicht. Und dann habe ich gesagt, können wir uns denn nicht mal treffen und darüber sprechen? Und dann haben wir uns hingesetzt und er fand ich so toll von ihm. Er hat sich da unheimlich viel Zeit genommen und sagt, ja, ich finde das toll, wenn du das machst und ja, zeig mal. Und er war also wie ein 20-jähriger Komponist, der zum ersten Mal ein Werk aufgeführt kriegt. Und dann habe ihn nach allem gefragt, habe gesagt, wie meinst du denn das? Also wenn ich jetzt mit einatmend solche Dinge machen soll, das kann ich nicht, geht nicht, da kann ich nicht mehr singen, vielleicht die Stimme, sage ich, was meinst du denn damit? Und er sagt, ja, ich will diese Atemlosigkeit und ich will das und ich will das. Und ich habe dann gesagt, okay, kann ich denn sowas oder sowas machen? Habe dann Dinge angeboten. Und ja, das ist gut, das gefällt mir. Also da haben wir uns dann so vorgearbeitet. Wie kann ich das machen? Und das habe ich oft mit Komponisten gemacht, dass ich gesagt habe, das ist mir zu schwer, das ist mir zu hoch, das ist mir zu tief oder weiß der Himmel was. Kann man da eventuell was dran ändern? Aber immer erst, nachdem ich es lange selbst probiert habe, ob es wirklich geht. Weil diese Sänger, die ganz schnell sagen, das ist zu hoch oder das ist zu schnell oder... Das ist, das mochte ich nie. Also ich habe immer wirklich, wenn ich gemerkt habe, nee, da komme ich jetzt gar nicht hin, dann den Dialog gesucht, was ich immer toll fand, auch mit den Leuten über ihre eigenen Werke zu sprechen und ansonsten wirklich, ja, ausprobieren, learning by doing. Genauso wie du es gesagt hast, eigentlich ist, ja, mehr ist es nicht. Und natürlich, wenn man das Glück hat, einen Lehrer zu finden, der einen da berät. Ich habe jetzt auch ein paar junge Sänger schon, die sich explizit dann für Chiarino oder sowas an mich gewendet haben und oder auch um Lerntechnik zu entwickeln fürs Auswendiglernen dieser Musik. Das finde ich fast noch das Schwierigere. Wie lerne ich sowas auswendig? Und also wenn man dann jemanden findet, der einen da beraten oder coachen kann, dann gut. Und solche Leute kann man ja heute finden, also dich und mich zum Beispiel.
Heutzutage gibt es das, genau. Wie studierst du dann Stücke ein? Hast du Strategien oder kannst du da auch irgendwas mitgeben?
Also wenn ich den Luxus habe, die Noten schon früh zu haben, manchmal ist ja genau das Gegenteil der Fall. Und zwar immer dann, wenn du eine besonders große Partie, eine besonders große Oper Und dann kriegst du so gefühlt eine Woche vor der Premiere endlich die Noten. Und dann lernst du Tag und Nacht und musst nur irgendwie versuchen, dir das Ding reinzukloppen. Und es ist die Hölle. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber wenn man genug Zeit hat, dann bin ich bin ein Vorbereitungs-Nerd geworden in der Zwischenzeit. Als junger Sänger war ich dafür zu blöd und zu arrogant. Ich habe immer gedacht, tusch, ja, ich kann sowieso alles vom Blatt singen. Und bin als junger Sänger schlecht vorbereitet zu den Produktionen gekommen, konnte, also wahnsinnig dumm und arrogant eigentlich. Also wenn ich mich heute sehe, wie ich mit 25 oder so manchmal in die Probenzeiten gegangen bin, denke ich mir, was für ein blöder Typ ich da gewesen sein muss. Heute ist es, sobald ich weiß, dass ich ein Stück singen werde und wenn es in 3 oder 4 Jahren ist, ich setze mich sofort mit den Noten hin. Und dann mache mir tatsächlich, das ist gar nicht, dass ich das empfehlen würde, aber das hat sich für mich herausgestellt, was gut ist. Ich mache mir immer meinen persönlichen kleinen Klavierauszug. Also ich lese das Werk erst ein paar Mal durch und schaue, was ich mir selbst am Klavier andeuten kann oder also versuche mich mit dem Werk ein bisschen vertraut zu machen, mit der Gesangspartie und mit dem Ganzen einfach so, wie man sich mal so ein bisschen reinliest, ne? Wie man am Feierabend auf dem Sofa auch mal ein schönes Buch ein bisschen liest oder ein zweites oder drittes Mal liest oder ein Kapitel ein zweites oder drittes Mal liest, um sich da zu vertiefen. So versuche ich mal, mich anzufreunden mit dem Werk. Und dann kommt die Erstellung meines Klavierauszugs. Und das ist irgendwie ganz schön. Im Endeffekt ist dann bei mir also eine Riesenpartie, die dann so ein dicker Klavierauszug normalerweise ist, ist bei mir so ein kleines Heftchen, was ich in meine Sakkotasche stecken kann. Ich mache das mit verschiedenen Methoden, scanne ich mir meine Partie raus, schaue genau, was ich brauche. Also es gibt manchmal, ich habe jetzt letzten Sommer eine Uraufführung gemacht, da hatte ich eine 25-minütige Soloszene zu Beginn und die habe ich auf 3 Seiten mir zusammenkopiert. Und dann hat man wirklich, dann hat man Überblick, ich habe genau geschaut, wo ist überhaupt in der Partitur was ich brauche. Also wenn bei der zeitgenössischen Musik 50 Leute im Orchestergraben irgendwas spielen, was ich gar nicht als Tonhöhen identifizieren kann, dann muss ich das nicht in meinem Klavierauszug haben. Also ich mache mir meinen eigenen Klavierauszug. Allein das dauert mehrere Tage oder auch mal eine Woche, wo man wirklich, ja, da sitzt man viele Stunden dran. Aber das ist dann schon mal ein großer Schritt hinein in das Werk, den Überblick. Und dann, je nachdem, wie kompliziert das ist, also sagen wir mal, es ist kompliziert, dann lerne ich wie ein kleiner Anfänger Ton für Ton. Dann ganz wichtig, die Rhythmik ist ja sehr oft sehr, sehr kompliziert. Da mache ich was die meisten Kollegen, die sich dann schwer tun und zu mir sagen, ja, du bist rhythmisch immer so sicher. Und dann sage ich, zeig mir mal deinen Klavierauszug. Und dann sehe ich, die machen sich keine Eintragungen. Bei mir steht wirklich, wenn ich einen Viervierteltakt habe, da steht 1, da steht 1 plus, da steht 2, 2 plus. Ich trage mir das ein wie ein Erstklässler. Und dann hast du immer eine klare Struktur. Und ich denke immer das Metrum mit, wenn ich lerne, ich dirigiere das selbst mit. Alle Leertakte, alles, also dass man immer das komplett im Überblick hat. Und das geht dann so in Schichten. Zum einen lerne ich die Töne, meine Intervalle, diese Dinge. Dann versuche ich nach und nach den Rhythmus mit einzubauen, dann den Text dazu einzubauen, so wie es gerade kommt. Das geht so im Zwiebelschäl-Prinzip so ein bisschen. Und auch ohne Rücksicht noch auf Dynamik oder Tempo oder diese Dinge. Einfach, ich nehme mir dann die Zeit, mich, wie soll ich sagen, meinem Geist und meinem Körper die Gelegenheit zu geben, da so langsam reinzuwachsen. Weil mit Druck geht es nicht so gut. Und das
diese kleinen Partituren, die du dir quasi selber machst, das ist dann auch schon die Unterstützung fürs Auswendiglernen?
Ja, das ist so. Ich habe die Sachen dann auch dabei. Und natürlich auch in der Zwischenzeit hat man dann auch seine Noten im iPhone oder im iPad oder was dabei sowieso. Aber ich hab immer so meine kleinen Heftchen, die Stücke, die ich in den nächsten Monaten, Jahren habe, habe ich dabei. Und gerade eben mit meinen persönlichen kleinen Heftchen, wo dann nur meine Partie ist. Also alles andere kommt da gar nicht drin vor. Und dadurch wird das komplett überschaubar und ist so ein, das ist so ein persönliches kleines Stück. Ich liebe auch diese Heftchen sehr, natürlich so ein kleines Poesiealbum. Und damit kann ich dann sehr schön arbeiten, auch mit dieser Übersichtlichkeit, dass ich dann wirklich eine große Szene auf zwei Blättern habe oder sowas. Das finde ich sehr schön. Und die.
Die Stichnoten, die doch relevant sind, die nimmst du aber schon mit rein.
Ja, die nehme ich mit. Also alles, was relevant, was so aussieht, als könnte es relevant sein. Also auch natürlich Anschlüsse von Kollegen und also von anderen Gesangsstimmen. Oder wenn ich in der Partitur, meistens hat man ja, wenn man früh dran ist, erst eine Partitur und noch gar keinen Klavierauszug, dann muss man sich in der Partitur halt ein bisschen damit anfreunden, wie ja, so eine Partitur zu lesen, und weil es nützt nichts, wenn irgendwie die 27. Geige meinen Ton spielt, wenn drei Trompeten einen ganz anderen Ton spielen. Da muss man halt schauen, wo könnte was kommen, na, was mir hilft. Und diese Dinge, die schneide ich mir dann damit rein. Und in den Proben, sobald ich mitkriege, natürlich dann auch im Gespräch mit dem Dirigenten, wenn der Dirigent sagt, ah, du pass mal auf, da kriegst du das und das von der zweiten Klarinette, dann wird das alles ergänzt, mache ich mir Notizen rein, weil diese Sicherheit, genau zu wissen, wo bin ich, was kommt, wann, wo, wie, das ist für mich ganz wichtig, weil ich habe das erlebt, dass ich auf der Bühne stehe, der Vorhang geht hoch und ich fühle mich unsicher. Und das ist das schrecklichste Gefühl, wirst du mir bestätigen. Das ist das schrecklichste Gefühl der Welt, wenn das Gefühl ist, ich, oh Gott. Und es ist manchmal also es ist ja wirklich hart manchmal auf der Bühne. Du bist nervös und dann ist irgendwas, was nicht funktioniert oder du hast nicht so einen guten Tag. Also je besser du vorbereitet bist, desto mehr kannst du dich im besten Sinne entspannen, bereits bei den Proben und in den Vorstellungen sowieso, und dich einfach dem widmen, dem du dich am liebsten widmen möchtest, nämlich deiner Kunst. Und in der zeitgenössischen Musik kommst du ja sowieso nicht drum rum, immer zu zählen, 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 zählen. Das hast du ja nicht, wenn du in Giovanni singst. Ne? Da singst du halt einfach, da musst du auch nichts gucken. Ne? Da weißt du genau, da hörst du ja, wann du singen musst. Ne? Das ist bei einem Scharino oder bei einem Lachenmann oder bei einem weiß der Himmel was nicht so. Und drum ist diese extrem gute Vorbereitung so wichtig. Und ich finde eben diese Art von ich mag diese Vorbereitung so gern, weil es ja bedeutet, dass ich mir ein Werk zu eigen mache, dass dieses Werk in mich hineinwachsen kann. Und also wenn ich das, ich habe jetzt nach langer Zeit mal wieder eine Matthäus-Passion gesungen. Und das, also jetzt singe ich seit über 40 Jahren dieses Werk. Und das ist so, ich erinnere mich früher so Jahr für Jahr, wenn man wieder so seine Passionen vorbereitet hat. Und dann, ich glaube mit 19 oder was, habe ich zum ersten Mal Matthäus-Passion gesungen und konnte das natürlich toll und als ich das Jahr drauf zum ersten Mal dann wieder sang, dachte ich mir, oh mein Gott, letztes Jahr konnte ich es ja noch gar nicht. Wie kam ich denn auf die Idee, ich könnte das so gut? Oder da habe ich ja noch das noch nicht gesehen und das noch nicht gesehen. Und so ging das irgendwie weiter und gleichzeitig dringt man immer tiefer ein in so ein Werk. Oder auch wenn man dann, was auch für mich eine ganz tolle Erfahrung ist, gute Kollegen zu hören mit diesen Werken. Also ich bin jemand, der sich viel auf YouTube auch anhört, alles Mögliche, und mir dann bestimmte Stücke von allen möglichen Kollegen anhöre, auch oft von alten Sängern aus den 70er, 80er Jahren. Da hört man ja teilweise sensationelle Dinge auch. Und das ist dann so schön zu sehen, wie macht der das, wie macht der das? Oder was hat der? Oder man entdeckt dann manchmal was in dem Stück, was man selbst noch gar nicht entdeckt hat. Und also dann dringt man immer tiefer ein und dann ist das, also ich kann jetzt, bleiben wir bei der Matthäus-Version, die habe ich in meinem sozusagen, in meinem Gehirn abgespeichert. Ich kann mir die jetzt anhören und zwar genau in der Interpretation, die ich haben möchte. Ich habe sie einfach in 3D in meinem System. Ich brauche dafür keinen Music Player. Ich habe es in mir und das ist das Schönste. Das finde ich das Schönste daran, dass man diese Werke, die man gut kennt, dass man die dann einfach mit sich tragen kann. Sie sind da, sie sind in mich hineingewachsen. Das finde ich so toll. Und da ist der Weg in der zeitgenössischen Musik nicht immer so leicht, aber da passiert das auch. Und also da gibt es jetzt auch ein paar Stücke, die ich schon seit über 20 Jahren singe. Und wie zum Beispiel eben jetzt wieder dieses Quaderno. Und das ist so dann gehört es zu einem selbst dazu und ist ein geliebter Teil des eigenen Lebens, was man in sich trägt. Das klingt jetzt wahnsinnig bescheuert, kitschig und übertrieben, ist es aber nicht.
Ja, ich höre es ja auch raus, weil dass du ja auch komponierst, dass du auch sehr ganzheitlich rangehst. Also bei mir ist es ähnlich, weil ich halt sehr, sehr lang Klavier gespielt habe. Und ich versuche mir halt auch immer zu gucken, was ist wo los und wo kann ich ja mir die Töne holen und solche Geschichten. Und genau das ist die nächste Frage, die ich immer auch stelle, weil ich festgestellt habe in meinen Gesprächen, dass wir SängerInnen das mit der Tonhöhe auch unterschiedlich machen. Also es gibt natürlich die Absoluthörer, es gibt welche, die arbeiten nur mit Stimmgabel. Ich bin auch mal einer Sängerin begegnet, die konnte auch nicht Klavier spielen, die hat sich wirklich alles nur irgendwie an dem Kammerton A weggeholt. Für mich vom Klavier kommen total undenkbar. Bei mir ist es so, ich höre nicht absolut, aber ich höre relativ sehr, sehr gut und habe ein ziemlich gutes Muscle Memory und damit arbeite ich sehr viel. Brauche dann aber auch, wie du sagst, Zeit, weil ich das halt sozusagen meinen Körper mit den Tönen auch programmieren muss.
Genau.
Wobei ich häufig bei sehr vielen Stücken, mir sind vielleicht 2, 3 Stücke bisher untergekommen, wo das nicht funktioniert hat, aber wenn ich an einem Stück lange dran bin, irgendwann finde ich eine innere Logik und dann geht es plötzlich auch, obwohl es, ich glaube, jemand, der jetzt keine neue Musik macht, sagt immer noch, wo kriegt die Frau ihre Töne her?
Ja.
Ja, wie ist das bei dir?
Ja, unterschreibe ich. So, nächste Frage. Also,
bist du so wie ich? Oder ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, das macht ja jeder auch anders. Oder ich kenne zum Beispiel Juliet Fraser, die war ja früher Oboistin und sie sagt halt, weil sie immer auf A gestimmt hat, auch im Ensemble, sie sagt, dieses A ist, sie hört eigentlich nicht absolut, aber es ist jetzt fast wie ein absolutes Hören, weil dieser Ton ist immer voll da bei ihr.
Ja, also ich glaube, es ist eine Mischkalkulation. Also bei mir ist es eine Mischkalkulation, ich höre auch nicht absolut. Und aber all die Dinge, die du gesagt hast, sind bei mir auch genauso. Natürlich hat man sein Muskelgedächtnis und weiß, plus minus einen halben Ton weiß man schon, wenn man sich das kurz ansummt, dann ist es vielleicht ein A oder vielleicht ist es ein B und vielleicht ist es ein Ass, mein Gott, sei es drum. Aber so ungefähr weiß man das ja. Dann, wenn ein Werk, ja, nee, das kann man gar nicht sagen, aber es erschließt sich, je öfter man oder je besser man ein Stück kennengelernt hat, desto leichter wird es auch, die richtige Tonhöhe zu finden, weil die Musik, sagen wir mal, wenn die Musik, ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber wenn die Sinn macht, wenn das Sinn ergibt, was dieser Herr oder diese Dame da geschrieben hat, dann findet man das schon irgendwie. Ich muss aber auch sagen, und das ist was, was ich auch den Jungen immer sage, die sich dann so verrückt machen oder den Sängern, man hat ja oft, wenn man, wie du auch vorhin gesagt hattest, du warst an einem Haus, wo du mit Haussängern, die normalerweise klassisches Repertoire singen und die da erst überfordert schienen, das erlebe ich natürlich auch oft und die dann sagen, oh Gott, mein Ton, wo kriege ich da den Ton, wo kriege ich den Ton? Und ich sage immer, vergiss den Ton. Das ist, schau mal, was passiert. Du wirst ihn schon, fang einfach mal an, wenn du nicht weißt, wo der Ton ist, dann sing einfach mal drauf los. So ungefähr wirst du ihn schon treffen. Ich meine, ein bisschen Halbton zu hoch oder zu tief. Wenn es so komponiert ist, dass niemand den Ton finden kann, dann ist es ja, sage ich jetzt mal so salopp, dann ist eh wurscht. Also mach's einfach mal. Und je besser du wirst, desto mehr wirst du merken, das klappt ganz gut. Ich merke es immer wieder. Also ich nehme mich selbst sehr viel auf. Ich hasse es zwar, mich zu hören, weil ich mag meine Stimme, ich mag sie einfach nicht hören. Ich hoffe, dass es den anderen Leuten nicht so geht mit meiner Stimme, aber ich selber höre mich.
Ich höre deine Stimme gerne.
Danke dafür. Du und meine Mutter, dann habe ich schon zwei. Das ist ja schon mal toll. Nee, aber ich nehme das oft auf, um zu schauen und ich erinnere mich, ich hatte jetzt hier in Berlin auch vor 2 Wochen so eine Orchesterprobe, in der ich ziemlich verloren war und es klang alles irgendwie so neu, wenn du es zum ersten Mal wieder Orchester hast, obwohl ich das Stück schon kannte. Und ich habe einfach nur blind drauf losgesungen. Und ich dachte mir, ist jetzt wurscht, um mich kümmert sich jetzt ja eh keiner. Es geht jetzt höchstens darum, ob man laut genug ist oder sowas. Und als ich danach die Aufnahme dann kontrolliert habe, habe ich festgestellt, es war alles blitzsauber. Es war alles blitzsauber und mir war es einfach wurscht. Und ich sage wirklich zu den jungen Sängern oder zu den Sängern, die nicht nicht erfahren sind damit, ich sage, vergiss die Tonhöhe. Das ist einfach, lass sich das entwickeln. Wenn du dann wirklich mal, wenn du falsch bist, dann bist du halt falsch. Aber dieses Ewige, was man oft dann von den musikalischen Assistenten oder Dirigenten oder Korrepetitoren kriegt, nein, da bist du zu hoch, da bist du zu hoch, da bist du zu tief. Das nützt gar nichts. Das war auch schon bis auch in der traditionellen Musik, wenn es heißt, da bist du zu tief. Also das passiert mir jetzt nicht so oft, dass ich so eine Korrektur kriege, aber wenn dann ein Dirigent zu mir sagt, du bist an der Stelle immer ein bisschen tief. Gut, wenn es immer ist, dann ist es interessant. Aber wenn es heißt, wenn ich um 10 Uhr morgens eine Probe habe, der Dirigent sagt, oh, das ist ein bisschen tief, dann kann ich dann sagen, okay, weißt du was, machen wir die Probe nächstes Mal um 12, dann hat sich das Thema. Also manchmal muss man so ein bisschen sowas auch abschmettern. Man kann sich dann, man darf sich nicht immer verrückt machen. Und gerade Tonhöhe, und da habe ich aber auch eine kleine Anekdote. Ich habe vor, weiß nicht, 20 Jahren oder was, Webern Kantate, glaube ich, ich habe übrigens vorher Kurt Wittmann, Jörg Wittmann meine ich natürlich, Webern, als ich von Babylon sprach, Webern Kantate gesungen und die Sopranistin war die Claudia Bareinski, die ja ein Urgestein der zeitgenössischen Musik ist. Und ich war komplett, obwohl ich da auch schon eigentlich sehr beheimatet war in der zeitgenössischen Musik, und Webern ja schon, das Stück ja schon 100 Jahre alt war, war mir komplett unsicher. Also Webern und Schönberg, ich singe jetzt demnächst wieder Schönberg, finde ich so, so, so schwer zu lernen. So schwer, so unfassbar schwer. Viel schwerer als das meiste, was heute geschrieben wird, obwohl es so klar aussieht. Aber da wirklich sauber zu arbeiten, ist wirklich schwer. Und ich saß vorm Orchester und hatte die Hosen gestrichen voll, um es mal elegant auszudrücken. Neben mir saß die Claudia Bareinski, stellte sich hin, sang wirklich wie ein Vogel, einfach so, als hätte ihr der liebe Gott das gerade so eingegeben. Es war komplett souverän, es war wunderschön, das war alles toll. Und ich habe gesagt, du blöde Kuh, wie machst du das? Wieso kannst du das? Wieso triffst du immer die richtigen Töne? Sagt sie, woher weißt du denn wissen, dass es die richtigen Töne sind? Sag ich, ja, aber sag ich, das war nicht oder was? Sagt sie, du, ich glaube, ich bin sicherer als du. Ich sing einfach drauf los und dann schauen wir. Ich kann nicht mehr machen, als es so gut zu lernen, wie es nur gerade geht und mich so gut vorbereiten. Und dann, was soll ich machen? Soll ich die Orchesterprobe abbrechen und sagen, ich müsste aber von der zweiten Oboe ein Fis hören und jetzt habe ich es nicht gehört. Das mache ich nicht. Und ich sagte, fake it until you make it. Und das ist wirklich das, ich breche heute keine Proben mehr ab und sage, mir fehlt da der Ton. Und wirklich, mein großer Rat an alle, sing einfach. Und wenn du merkst, an einer bestimmten Stelle hast du immer wieder ein Problem, weil manchmal wird es ja wichtig, du singst meinetwegen 3 Minuten a cappella und dann endest du auf einem Ton, die dann die Klarinette übernimmt. Na, herzlichen Dank. Das sind immer so diese Stressdinger. Aber auch da, oft ist es ja, man setzt an und dann merkt man, und ich bin irgendwie zu tief und dann nackelt man sich so in die richtige Tonhöhe rein und dann endet man doch richtig. Man muss da geduldig mit sich sein und auch den KomponistInnen dann sagen, ja, also dann, du hast auch immer die Wahl, auch mal an den Sänger und an die Aufführungspraxis zu denken und zu sagen, ich kann es so komponieren, dass der Sänger immer den Ton finden kann. Also wenn du eine Reimann-Oper singst, da weißt du immer, wo du deinen Ton holst. Das ist einfach so gemacht, das ist so sängerisch gedacht. Und ja, also auch hier wieder, da sind wir wieder beim Thema konstruktiv mit sich selbst arbeiten. Ja, ich versuche mein Bestes, ich versuche mich so gut wie möglich vorzubereiten, und mich beraten zu lassen vom Dirigenten oder vom entsprechenden Coach, Korrepetitor, was könnte ich denn da aus dem Orchester kriegen oder lese es mir selbst aus der Partitur raus. Ja, und dann Augen zu und durch.
Und ich weiß nicht, hast du irgendwelche Tipps oder eine Meinung zu den schönen Mikrotönen? Das fordert ja auch immer so viele heraus. Und ich höre auch von vielen Kolleginnen, die das eigentlich gar nicht singen wollen, aber irgendwie wird es immer wieder geschrien.
Ja, ganz genau. Also Mikrotöne, spannendes Kapitel. Ganz spannendes Kapitel. Da bin ich erst ganz spät zum ersten Mal damit konfrontiert worden, lustigerweise, mit einem Werk von Hans Zender, Canto 5, für vierstimmigen Chor a cappella und Bassbariton Solo. Und das bekam ich angeboten, habe mir die Noten angeschaut und dachte mir, ach du liebe Zeit, alles vierteltönig. Und dachte mir, wie soll ich denn Vierteltöne singen? Also ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und da war es aber, was mir da geholfen hatte, war der Chor. Also es war einfach nur ein vierstimmiger A Cappella-Chor. Und der war nicht mikrotonal geschrieben. Das heißt, du konntest dich ganz simpel hinsetzen am Klavier, dir diesen vierstimmigen Akkord, und dann konntest du schauen und sagen, okay, ich höre jetzt da ein A und ich muss einen Viertelton erhöhtes A singen, jetzt singe ich einfach da, versuche ich dagegen ein zu hohes A zu singen, mal so ganz blöd gesagt. Also da, ich habe mich so ganz plump dem genähert, einfach zu sagen, das ist der Ton und jetzt versuche ich ihn zu hoch oder zu tief zu singen und dann zu schauen, wie ist der nächsthöhere Halbtonschritt, bin ich da schon angekommen? Also da muss man sich auch wieder liebevoll spielerisch hinein, das lernt man auch nicht über Nacht. Man lernt es auch nie wirklich so, es ist ja ein bisschen unnatürlich. Also das ist eine ganz gute Methode, so sich so hineintasten und wirklich schauen, kann ich konkret was hören? Wenn die Musik so ist, dass ich in der Partitur schon sehe, dass alle Leute irgendwas durcheinander spielen und ich muss trotzdem irgendwo einen Viertelton singen, dann frage ich mich, wozu jetzt eigentlich? Was soll dieser Viertelton jetzt hier? Da hilft wieder der Dialog mit dem Komponisten vielleicht zu sagen, was ist denn da? Dann sagt er, ja, pass auf, das ist deswegen, weil da ist noch ein anderes Instrument, das hat dann auch oder so. Also da gibt es dann immer irgendwie eine Brücke. Ja, das ist die eine Sache. Oder wenn es dann so bei Georg Friedrich Haas zum Beispiel, da gibt es ja dann Dritteltöne, Sechsteltöne, Zwölfteltöne und so weiter. Also da wird es ja dann mikrotonal. Und da steht ja auf jedem Ton, da über jedem einzelnen Ton steht eine Zahl, Sechstelton höher, Zwölftelton höher. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen und habe gesagt, nee Leute, mache ich nicht. Also ist mir zu blöd, so ein Käse hört sowieso keiner. Und dann habe ich mit Haas gesprochen und der sagte, naja, ich kannte damals seine Werke noch nicht und wir arbeiteten. Und er sagte, ja, nein, nein, das sind ja einfach nur, ich arbeite mit Naturtönen und wenn du nicht die wohltemperierte Stimmung hast, sondern das ist einfach nur die andere Notation. Das heißt, das Orchester spielt jetzt keinen normalen, temperierten, sagen wir C-Dur-Dreiklang, sondern die spielen eben die Naturintervalle und da ergibt sich das, dass das in Relation zum Wohltemperierten ist das ein Drittel, Sechstel, sonstigen Ton. Und dann dachte ich mir, naja gut, aber dann ist es ja so, dass ich automatisch schon diese, sagen wir, verfälschten Tonhöhen ja eigentlich als Grundlage bekomme. Und ich habe mich dann bei dieser Art von Musik, habe ich gedacht, ich lerne jetzt gar nicht, versuche jetzt nicht irgendwas höher oder tiefer zu singen, weil im Endeffekt bin ich dann nur im Flow mit dem Orchester und mache mir aber bewusst, wo ich was, also dann, man hat das dann manchmal, dass man mit einem Kollegen vierteltönig versetzt singt oder sowas. Da muss man dann halt, das muss man von Ton zu Ton sich immer anschauen. Aber Vierteltöne ist spannend, aber einfach sich nicht verrückt machen, weil man sich sehr schnell die Gurgel zudreht damit. Ne? Wenn man versucht, auf eine bestimmte Tonhöhe sich zu trimmen und dann macht man den ganzen Hals zu und das hilft niemandem. Und es ist letztlich, erinnere mich, dass ich nach meiner ersten Vierteltonerfahrung mit Zender, der das damals dann auch noch selbst dirigiert hat und absolut hört und ein unglaublich genauer Arbeiter ist, ich hatte auch vor ihm wirklich Angst. Und er sagte nach der ersten Probe, also, wie machen Sie denn das? Und also da stimmt ja jeder Ton. Und ich dachte mir, na, hast du Glück gehabt. Also, da war ich wirklich erleichtert. Und danach habe ich dann, ich weiß jetzt nicht mehr, Figaro oder irgendeine Mozart-Oper, John Giovanni, glaube ich, gesungen. Und dann dachte ich mir, wow, sind die Intervalle alle riesig. Also das war dann so, auf einmal ist dann ein Mozart, da hast du das Gefühl, ein Halbton ist eine ganze Welt. Also all dies, ich habe immer eigentlich alle Dinge immer benutzt, um wie ein kleines, wie wenn er so ein Baby im Sandkasten sieht, wo jedes Spielbewegung ist ein Forschungsprojekt. Und irgendwie, ich habe das immer versucht, als für mich als eine persönliche Bereicherung meines musikalischen und künstlerischen Horizonts zu sehen.
Möchtest du uns noch ein bisschen was über deinen Alltag verraten? Hast du Routinen, die dich irgendwie fit halten, bei Laune halten, oder hast du eine Form von Zeitmanagement? Bist du strukturiert oder eher der Mensch des Flows oder wie machst du das alles?
Also ich würde sagen, ganz wichtig ist, erstmal jeden Tag ein Gin Tonic.
Zu welcher Uhrzeit?
Na, zum Frühstück natürlich. Das war ein Scherz. Ich musste nur, es ist lustig, wenn du das jetzt sagst, weil mein Arzt, ich habe neulich wieder so einen jährlichen Check-up oder was gemacht mit Blutbild und EKG und das ganzen Käse. Und mein Arzt sagt, Mensch, Herr Katzermeier, also jetzt sind Sie 59 und also Sie sind ja so fit und da merkt man, wie gesund Sie leben als Sänger und so. Und ich habe gesagt, lieber Herr Doktor, das stimmt einfach nicht. Feierabend ist für mich automatisch damit verbunden, eine schöne Flasche Wein aufzumachen und so weiter. Darf man ja heutzutage alles nicht mehr sagen, weil Alkohol ist ja böse und so weiter. Ich finde es nicht und ich mache auch kein regelmäßiges Sportprogramm oder ich ernähre mich nicht besonders. Ich will einfach nur, ich will gute Dinge essen, das ist mir wichtig und gute Dinge heißt natürliche Lebensmittel, aber nicht, weil ich ein Gesundheitsfanatiker bin, sondern ich will nichts aus der Dose und ich will nichts, was irgendwie künstlich ist und ich esse eh die meiste Zeit nur irgendwie Pasta mit Olivenöl und Parmesan, das ist mein Standardessen, aber da habe ich eine gute Pasta und ein gutes Olivenöl und einen guten Parmesankäse und dann habe ich ein schönes Glas Rotwein dazu. Das ist für mich wichtig. Also dieses Wellbeing ist für mich irgendwie wichtig. Und ansonsten ist es ja, man hält sich ja zwangsläufig auch fit durch das in diesem Beruf. Ich finde es jetzt auch immer, also ich bin so ein, ich liebe es mit dem Fahrrad dann immer, jetzt hier in Berlin habe ich eine halbe Stunde immer zur Staatsoper. Und wenn du dann zweimal am Tag, also insgesamt viermal am Tag mit dem Fahrrad diese Strecke fährst, auch jetzt wie neulich bei -2 Grad vorgestern nachts, allein solche Dinge und dann, ich liebe die Natur, ich gehe raus oder ich gehe dann gern mal wandern, auch mal 2 Monate alleine mit Rucksack die spanische Küste entlang oder so. Aber so eine Daily Routine, also in dem Sinn habe ich nicht. Bin auch nicht einer, der jeden Tag übt, wenn er frei hat. Also das ist so, also wenn ich wirklich frei habe, ja, also wenn ich mal 2 Tage nicht geübt habe, dann merke ich, jetzt muss ich wieder was tun. Aber meistens ergibt sich es ja auch dadurch, dass man ja immer irgendwelche neuen Stücke lernen muss. Aber ansonsten, ich weiß, es gibt Kollegen, die sind unglaublich strukturiert. Finde ich toll, wäre ich auch gern, aber ich bin auch sonst, ich bin sehr unordentlich, ich tue mich schwer, irgendwie meine Wohnung ordentlich zu halten. Ist für mich ein täglicher Kampf, ich dachte mir, vielleicht lerne ich es nochmal, aber jetzt bin ich im letzten Lebensdrittel, ich glaube, ich werde es nicht mehr lernen und dann muss man halt damit umgehen. Also das ist ja auch so, dass man mit seinen eigenen Defiziten umgehen muss und nicht immer versuchen muss, alle Defizite auszulöschen oder das, so ist es halt. Man hat seine Schwachpunkte und mit denen muss man umgehen. Und ich merke immer, wenn es drauf ankommt auch, also wenn man dann halt am Abend, wenn der Vorhang hochgeht oder wenn du zur Probe, wenn die Probe anfängt und egal, wenn wie oft ist es, dass man schon morgens um 5 am Flughafen ist und dann hetzt man um 10 Uhr zur Probe, hat am Abend davor noch woanders gesungen. Man fühlt sich wie ausgekotzt und umgerührt, ist fix und fertig. Die Stimme hängt weiß Gott wo. Du kannst dich nicht einsingen. Aber es interessiert niemanden. Die Leute zahlen irgendwie Geld dafür, dass du jetzt hier ablieferst. Und du möchtest ja auch. Dann hast du vielleicht nur diese eine Probe. Und das ist auch wichtig. Und das sind die wichtigen Dinge, dass man da, also jetzt, ich spreche jetzt mal nur vom Berufsleben, ja, Privatleben hat man ja auch noch, wo man schauen muss, dass man, ich sage jetzt mal so böse, funktioniert. Ne? Man ist Vater, Ehemann, Sohn, Bruder, was auch immer, diese Dinge müssen ja auch alle noch gemanagt werden, was ja auch nicht immer leicht ist, was einen ja auch in Anspruch nimmt. Aber wenn du dann eben völlig fix und foxy um 10 Uhr auf der Probe stehst morgens und nicht, weil du die Nacht durchgesoffen hast, sondern weil du gerade so viel reisen und singen und arbeiten musst, dann solltest du halt idealerweise trotzdem funktionieren und nicht allen erzählen, wie schlecht es dir gerade geht. Und da merke ich, dass das bei mir immer gut funktioniert hat, weil ich mich auch immer so über alles eigentlich freue. Ich freue mich immer, wenn ich dann arbeiten darf. Man lernt so viel und übt so viel. Und jedes Mal, wenn ich wieder mit einem Ensemble zusammenkomme, ich freue mich jedes Mal oder ich freue mich auch über den Prozess. Manchmal kommt man ja oder oft kommt man ja mit Orchestern zusammen, die gar keinen Bock haben auf diesen zeitgenössischen Musikscheiß. Und dann kommt man dahin und dann singt man und dann merkst du, die drehen sich um und schauen, kommen dann zu dir und sagen, ach, das ist aber toll und sie singen das ja wie ein Mozart und das ist ja, und dann merkt man, dann kann man die dafür gewinnen und so. Das sind, also ich habe da jedes Mal eine kindische Freude dran und merke, das funktioniert. Also ich kann all diese Anforderungen jetzt immer noch gut bewältigen, sogar jetzt viel besser als junger Sänger. Ich finde, es wird leichter. Also einerseits wird man, wenn man älter wird, schwächer. Also ich merke das dann an meinen, wenn meine Leistungskurve, also wenn ich jetzt im Hochleistungssport wäre, würde ich als 60-Jähriger wahrscheinlich kein Stürmer beim FC Bayern mehr sein können. Das ist schon klar. Die stimmliche Leistung aber geht immer weiter nach oben, bis jetzt tatsächlich. Das ist ganz interessant, lasse ich auch wieder beim HNO auch immer wieder mal testen, also Stimmvolumen und alle möglichen Parameter, um zu sehen, einfach nur, weil es mich interessiert. Und da sagte mein Stimmarzt dann letztes Jahr auch mal wieder, sagte, ja, kannst du mal ihre Kurve, da gab es irgendwann, ging es mal so ein paar Jahre, wurde es ein bisschen schlechter, da habe ich auch gemerkt, da hatte ich keine Betreuung und habe technisch sehr gesucht, bis ich dann wieder auf eine gute Schiene gekommen bin. Und jetzt geht's weiterhin, obwohl mein Körper ja natürlich abbaut, eigentlich geht es weiterhin immer weiter nach oben, einfach durch gute Technik und Effizienz. Das ist nämlich auch das. Effizienz ist wichtig und mit all dem umzugehen und um deine eigentlich einfache Frage jetzt irgendwann mal fertig zu beantworten, Daily Routine und so weiter. Nein, mein Umgang damit ist tatsächlich einfach immer zu schauen, was muss jetzt gerade bewältigt werden und das dann und damit umzugehen, weil ich selbst, ich bin, wie man vielleicht merkt, ich bin hoch emotional und bin so jemand, der immer sehr im Hier und Jetzt ist. Und so gern ich diese Struktur hätte, genau zu wissen, morgens gehe ich joggen, dann mache ich mir mein Müsli, dann mache ich das und dann mache ich das. Toll, wer es kann, super. Ich kann es leider nicht.
Ja, ich genieße das Gespräch sehr mit dir, aber wir sind tatsächlich bei der letzten Frage. Und zwar möchte ich noch von dir wissen, welchen Tipp möchtest du ja abschließend jungen SängerInnen geben, um einen Zugang zur neuen Musik zu finden?
Welchen Tipp möchte ich geben, um einen Zugang zur neuen Musik zu finden? Naja, sagen wir mal so, also ich stelle mal eine Gegenfrage, muss denn jeder Zugang zur neuen Musik finden? Also das ist so, ich denke, es muss sich ja nicht jeder für alles interessieren. Wenn jemand sagt, nee, will ich nicht, dann soll er es einfach nicht machen. Also das ist wie, es muss nicht jeder alles wollen und es muss nicht jeder alles können, muss nicht jeder alles schön finden. Und wenn jemand sagt, das will ich einfach nicht, dann soll er nicht. Natürlich ist es im Berufsleben dann so, dass man unter Umständen damit konfrontiert wird, bis zum Festengagement und dann heißt es so, du singst jetzt bitte die, was weiß ich, in der Partie XY, in der Oper XY, dann musst du dich damit konfrontieren. Wenn man jetzt so eine komplette Aversion dagegen hat, ist schwer. Ansonsten Zugang finden, wer Zugang finden möchte, wird ihn ganz leicht finden, weil man hört sich halt einfach ein bisschen durch. Das ist ja auch heutzutage, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass ich so ein YouTube-Hörer bin. Was ich schon alles entdeckt habe auf YouTube, interessante Werke, interessante Interpreten, einfach auch da spielerisch einfach mal schauen, mal reinhören und schauen, ob irgendwas ist, was einem gefällt. Also ich merke, dass ich versuche natürlich, alle Leute immer reinzubringen. Alle Leute, die ich so privat kenne, da sage ich, komm doch, ich habe da eine Vorstellung. Ich besorge dir eine Karte und schau dir das doch mal an. Und da merke ich, dass es fast immer so ist, dass die Leute hinterher sagen, wow, also ich mochte sowas nie oder ich habe sowas noch gar nie gehört. Aber das hat mich jetzt doch irgendwie sehr bewegt. Und das schönste Beispiel war wirklich meine Schwiegermutter, die mich, als sie mich zum ersten Mal gehört hatte, das war Macbeth von Chiarino, also in einer Achim Freier-Inszenierung, also ganz heftig. Und sie ist eine steirische Bauersfrau, die noch nicht mal klassische Musik sich angehört hat. Also da läuft Volksmusik im Radio. Und da habe ich gesagt, du, Froni, das wird ganz hart, aber du sitzt vorne im Parkett in der Mitte, da musst du durch, also 2 Stunden und machst ein Nickerchen, wenn es dir nicht gefällt, aber Und ich sah sie dann immer auch und ich habe gesehen, wie sie am Anfang immer nur nach links und nach rechts auf der Bühne geschaut hat und irgendwie vollkommen ratlos war. Und sie hat hinter, ja, und dann irgendwann habe ich gesehen, sie sitzt ganz bockig da und am Schluss sprang sie auf und hat Bravo geschrien, die alte Dame, fand ich großartig. Und danach hat sie gesagt, am Anfang hat sie sich gedacht, sind die alle bekloppt oder was? Und wurde dann ganz wütend und irgendwann hat sie gemerkt, ich kann hier eh nicht raus, hat ihren Widerstand aufgegeben. Und sie sagt, und dann fand sie es irgendwann toll und hat sich gedacht, jetzt könnte ich es gerade nochmal hören. Die wurde dann mein größter Fan und ist mir oft auch nachgereist und hat sich die Sachen angehört. Auch meine Eltern oder auch alle möglichen Leute. Wenn man, ich glaube, egal in allem im Leben, wenn man einen Zugang finden möchte, dann findet man ihn. Und wenn man was einfach gar nicht mag, dann, naja, dann wird es schwer, wenn man das selbst ausführen muss als Sänger. Aber bevor man was komplett wegschmeißt oder ablehnt, ist es schon sinnvoll, sich vielleicht, also ich würde schon immer den Rat geben, schau es dir doch mal an, hör dich da mal rein oder hör dir vielleicht mal von dem Komponisten mal was anderes an. Einfach mal 5 Minuten zum Beispiel auf YouTube oder einfach mal schauen. Aber ich lehne niemanden ab, der das nicht mag. Ich finde nur immer, es entgeht einem so viel. Und ich finde, das ist die Musik, die Menschen, mit denen wir jetzt leben auf diesem Planeten, unsere Mitmenschen, schreiben diese Musik. Das ist die Musik unserer Zeit. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schön. Also ich liebe es, mit lebenden KomponistInnen zu tun zu haben. Das ist einfach schön. Das ist ein Ausdruck unserer Zeit. Und aber ja, der eine mag es, der andere mag es nicht. Und das, finde ich, muss und darf auch erlaubt sein.
Ja, vielen Dank, lieber Otto, für dieses sehr inspirierende, offene, ehrliche Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder.
Ja, sehr gern. Würde mich freuen. Hat Spaß gemacht.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.